Im Bereich der HIV-Behandlung wurden in den letzten Jahren große Fortschritte erzielt. Eine neue Studie hat jetzt den Zusammenhang zwischen HIV und Gebärmutterhalskrebs, auch bekannt als Cervixkarzinom, untersucht. Sie ist nach Statistiken der WHO die vierthäufigste Krebsart bei Frauen. Gleichzeitig ist die Krebsart, die meistens von humanen Papillomviren, also HPV, verursacht wird, die am besten vorbeugbare Krebsart überhaupt. Über die Studie habe ich mit Dr. Dominik Stelzle gesprochen. Er und seine Kollegin haben den Zusammenhang zwischen HIV und Cervixkarzinom herausgefunden. Mein Name ist Carlotta Meurer und ihr hört Neutron, den Wissenspodcast auf M94.5.
Seit der Veröffentlichung einer Studie
Digitales Modell der Lunge.
Dadurch kann der Auskühlungsprozess der Leiche
Milliliter pro Kilogramm idealisiertes Körpergewicht
auch Fantastika.
Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es
Neutron. Neues aus der Forschung.
Wie kamst du der Studie und was war das Ziel?
Die Studie ist aus einer Kollaboration mit der WHO entstanden und wurde initiiert nach dem Call to Action, den Dr. Tedros, also der Director General der WHO, 2018 initiiert hat für die Cervixkarzinom-Eliminierung. Dort war es zunächst mal wichtig, wo man denn genau ist bei der Cervixkarzinom-Eliminierung, also zu sehen, wo treten hauptsächlich Fälle auf und welche Gruppen betrifft das und wo kann man eventuell Stellschrauben ändern, dass man tatsächlich eine Eliminierung erreichen kann. Und da war es ganz wichtig, dass man eben auch an HIV-infizierte Frauen denkt, weil es ist bekannt, dass HIV-infizierte Frauen häufiger auch mit HP-Viren, also humanen Papillomaviren, infiziert sind. Dann häufiger auch mit den Hochrisikotypen und diese Hochrisikotypen dann auch seltener loswerden. Also normalerweise kann man innerhalb von wenigen Monaten auch so eine HPV-Infektion wieder loswerden. Und das ist bei HIV-infizierten Frauen seltener der Fall. Weshalb es auch häufiger zu Krebsvorstufen kommt, die dann auch wiederum schneller zu invasiven Gebärmutterhalskrebs führen. Das war alles bekannt. Und es war auch bekannt aus einer Studie aus Mitte der 2000er, dass die auch das Gleiche gemacht haben, was wir gemacht haben, die das Risiko geschätzt hat für HIV-infizierte Frauen, an Cervixkarzinom zu erkranken und die ein sechsfach erhöhtes Risiko festgestellt haben. Und diese Studie wollten wir einfach updaten, weil damals wurden nur Daten aus High-Income-Ländern eingeschlossen und auch nur sehr wenige Gebärmutterhalskrebsfälle waren in die Studie eingeschlossen. Deswegen war es der erste Schritt, einfach mal dieses Risiko nochmal neu zu schätzen.
Die Vorgehensweise der Studie haben Sie ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, unterscheidet sich ja jetzt halt vielleicht von der Studie im klassischen Sinne, wie man sie sich so vorstellt. Können Sie kurz erklären, wodurch?
Ja, also wir haben eine Meta-Analyse gemacht. Das ist eine Methode, die jetzt auch immer beliebter ist, in der man einfach Evidenz zusammenfasst. Also man nimmt nicht nur eine Studie, denn jede Studie hat ihre Limitationen. Zum Beispiel, dass sie nur in einem bestimmten Land durchgeführt wird. Oder eben, dass durch bestimmte Einschlusskriterien man jetzt nicht auf eine Gesamtbevölkerung zum Beispiel schließen kann. Deswegen macht man es ganz gerne, wenn man viele Studien zu einem Thema hat, dass man die Ergebnisse alle zusammenfasst zu einem einzelnen Wert. Das war der erste Teil unserer Studie. Und im zweiten Teil haben wir dann diesen Wert hergenommen und sie mit anderen modellierten Werten verknüpft, um daraus dann einen globalen Burden zu schätzen für Gebärmutterhalskrebs, der mit HIV assoziiert ist.
Könnten Sie nochmal, Sie haben das ja jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, aber nochmal kurz erklären, was genau das Ergebnis der Studie ist? Mich würde auch interessieren, ob Sie das überrascht.
Also wir haben zwei Ergebnisse gehabt. Unsere Studie hatte ja auch zwei Teile. Und der eine Teil hat uns nicht überrascht, denn auch wir, wie diese Studie aus der Mitte der 2000er, haben tatsächlich ein sechsfach erhöhtes Risiko gefunden, dass HIV-infizierte Frauen an Cervixkarzinom erkranken. Das hat uns weniger überrascht. Aber wir konnten es eben bestätigen, auch für Länder also für die ganze Welt, auch für Low- and Middle-Income-Länder. Was uns jedoch dann schon überrascht hat, war der zweite Teil der Studie, eben, dass wir uns angeschaut haben, welcher Anteil an Gebärmutterhalskrebsfällen ist denn durch HIV verursacht. Und da haben wir festgestellt, dass es riesengroße Unterschiede gibt global. In der Hälfte der Länder der Welt ist dieser Anteil bei unter 1%. Aber dann gibt es Länder, vor allem in Subsahara-Afrika und da vor allem im östlichen Teil und auch im südlichen Teil, in denen dieser Prozentsatz auf über 20% bis über 40, 50 und sogar 60% hinausgeht. Und Eswatini ist das Land, in dem wir abgeschätzt haben, dass mehr als 60% der Gebärmutterhalskrebsfälle durch HIV verursacht werden.
Genau, das habe ich mir hier auch einmal aufgeschrieben. Es ist ein Zitat aus dem Artikel, dass die am stärksten betroffenen Regionen Süd- und Ostafrika sind, in denen 63,8% in Südafrika bzw. 27,4% in Ostafrika der Zervixkarzinome bei Frauen mit einer HIV-Infektion diagnostiziert wurden. Woran liegt das denn, dass das sich global so extrem unterscheidet?
Das liegt natürlich auch an der global extrem unterschiedlichen Verteilung von HIV. Vor allem Subsahara-Afrika ist von der HIV-Epidemie sehr, sehr stark betroffen und in Subsahara-Afrika vor allem auch Frauen deutlich mehr als Männer, vor allem auch junge Frauen. Und das ist der Hauptgrund, warum wir das auch so bei diesem Zervixkarzinom, das durch HIV verursacht ist, sehen.
Sie haben ja auch schon gesagt, dass davor die Studien sich oftmals nicht mit den globalen Zahlen beschäftigt haben. Das haben Sie ja jetzt schon gemacht. Erstens, wieso glauben Sie, dass es davor nicht gemacht wurde und warum ist es so wichtig, sich auch sozusagen die globale Situation anzugucken?
Die meisten Studien nutzen ja, die meisten Studien, die auch wir eingeschlossen haben, waren Studien, in denen Registerdaten, Krebsregisterdaten verknüpft wurden, auch mit Daten aus HIV-Kohorten. Und die sind häufig eben nur in einem bestimmten Land vorhanden. Deswegen haben sich die meisten Studien immer mit einem einzelnen Land beschäftigt. Und es hat halt bis dahin noch niemand sozusagen sich das mal global angeschaut. Man musste dafür natürlich auch Daten verknüpfen von HIV-Prävalenzdaten, die wir von UNAIDS bekommen haben. Das ist das HIV-Programm der Vereinten Nationen. Und eben auch von Daten von Globocan. Das sind die Daten von IARC, also diese International Agency for Research on Cancer. Und musste die verknüpfen.
Okay, alles klar. Und wieso finden Sie es jetzt so wichtig, dass man das auch global macht?
Einfach auch, weil es ja diesen globalen Call zur Zervixkarzinom-Eliminierung gibt. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man eben diesen Zusammenhang aufdeckt. Und nur wenn man diesen Zusammenhang sozusagen festgestellt hat oder aufdeckt und aufzeigt, kann man auch etwas ändern an der Prävention. Für die Zervixkarzinom-Eliminierung gibt es ja drei Ziele. Das sind einerseits, dass 90% aller jungen Frauen HPV geimpft sind. 70% in einer bestimmten Altersgruppe sollten zweimal für Zervixkarzinom gescreent werden. Und dann gibt es noch ein Therapieziel von 90% der Krebsfälle, aber auch der Krebsvorstufen sollten therapiert werden, inklusive palliativer Therapie. Und gerade bei der Prävention ist es natürlich wichtig, hier zu schauen, wo man eventuell angreifen kann. Und man weiß, dass vor allem in Subsahara-Afrika ist eigentlich die HIV-Therapie praktisch überall möglich. Und dort gibt es überall Services dafür. Und das ist eigentlich ein sehr guter Angriffspunkt, dass man hier auch für Zervixkarzinom dann zum Beispiel screent. Deswegen hat UNAIDS auch schon seit längerem, fordert das, dass sowohl HIV-Services mit den Zervixkarzinom-Services verknüpft werden. Soll heißen, dass dort, wo man einen HIV-Test bekommen kann, vor allem wenn der dann positiv ausfällt, dass die Frauen dann sofort auch nicht unbedingt sofort gescreent werden für Zervixkarzinom, sondern aber direkt mit diesen Services verknüpft werden, in Verbindung gebracht werden. Und auch andersrum, dass dort, wo man für Zervixkarzinom screent, vor allem dann auch, wenn es zu Abnormalitäten kommt oder gefunden werden, dass dort auch sofort dann ein HIV-Test durchgeführt wird. Das stellt also eine Möglichkeit dar, wie man hier vielleicht für eine Verbesserung sorgen kann, dass man das Ziel erreichen kann.
Ja. Interessant, also ich habe mir da würde ich später auch noch mal kurz zu kommen. Was mich davor noch interessieren würde,
In dem Artikel steht ja, dass eine Infektion von den HI-Viren eben ein Risikofaktor für die Infektion mit HP-Viren darstellt. Und mich würde jetzt halt nochmal interessieren, weil ich fand, aus dem Artikel war das jetzt auch nicht so ganz klar sichtlich, worin genau liegt denn der Risikofaktor? Weil dass das Immunsystem geschwächt ist, ist ja in jeder Lebenssituation sozusagen schwierig. Oder ist das vielleicht noch im Moment Teil der Forschung? Weiß man das noch nicht so genau?
Ja, also es gab dazu schon einiges an Forschung. Einerseits ist natürlich ein Grund, beides ist sexuell übertragbar. HIV-Infektionen führen zu einer, können, vor allem wenn eine Frau dann nicht in Therapie ist, zu einer Immunsuppression führen. Darüber hinaus kommt es auch häufiger mal noch zu anderen sexuell übertragbaren Infektionen, die dann auch das Risiko einer HPV-Infektion erhöhen. Aber wenn man hier ins Detail geht, dann müsste man sich tatsächlich die immunologischen Studien vielleicht auch dazu genauer ansehen, die ich jetzt auch nicht im Kopf habe.
Sie hatten es ja gerade auch schon angesprochen, da wollte ich auch noch mal drauf zurückkommen. Was ist in Afrika jetzt halt speziell schon, weil das ist ja das Land mit den höchsten Infektionszahlen, was es da schon für Möglichkeiten gibt, Gebärmutterhalskrebs zu behandeln bzw. vorzubeugen und was vor allem auch noch getan werden müsste, um die Infektionszahlen generell zu senken?
Ja, also für die Vorbeugung, da ist sicherlich die beste Methode ist die Impfung. Die allerdings, und das ist das Problem, auch wenn die schon relativ lang verfügbar ist, zwar in den meisten High-Income-Ländern verfügbar ist, wo auch aber nur ein geringer Teil bisher geimpft wurde. In Low- and Middle-Income-Countries ist das aber die Impfung nur in ein Drittel der Ländern verfügbar überhaupt. Und auch dort wurden nur sehr, sehr wenige junge Frauen bisher geimpft. Deswegen, das ist sicherlich etwas, wo man einen sehr großen Effekt erzielen kann. Zu den Screening-Daten gibt es relativ wenig, aber auch da zeigt sich, dass nur ein relativ kleiner Anteil und der auch zwischen den Ländern ganz unterschiedlich ist, jemals gescreent wurde für Gebärmutterhalskrebs.
Und was müsste noch getan werden, dass es besser wird?
Ich glaube, der erste Schritt, der jetzt schon mal getan wurde, der ist ganz wichtig, eben diese Strategie der WHO, Zervixkarzinom zu eliminieren. Das ist vor allem, das ist global wichtig, aber vor allem auch in Subsahara-Afrika hat die WHO schon einen wichtigen Stellenwert. Und dadurch wurde das Problem überhaupt erstmal zur Aufmerksamkeit gebracht. Und ich denke, dass das wirklich ein sehr wichtiger Schritt überhaupt erstmal war, dass etwas getan wird, dass mehr Services gezielter angeboten werden vielleicht. Und hier kann man vielleicht bei der Impfung dann auch auf Strukturen, die sich jetzt eventuell durch Corona-Impfungen ergeben, aufbauen in der Zukunft. Es ist sicherlich noch viel zu tun, was genau getan werden muss, ist sicherlich aber auch unterschiedlich zwischen den Ländern.
Ja, ich finde es auch sehr interessant. Also ich habe mich zum Beispiel auch gegen Gebärmutterhalskrebs impfen lassen. Und es ist schon oft so, dass diese Impfung irgendwie ganz anders irgendwie behandelt wird wie alle anderen. Wieso glauben Sie denn, dass in Deutschland die Impfbereitschaft so gering ist? Obwohl Gebärmutterhalskrebs ja die am erfolgreichsten vorbeugbare Krebsart überhaupt ist?
Da kenne ich mich nicht so gut aus, aber es gibt sicherlich unterschiedliche Gründe. Einerseits besteht eine Sorge über Nebenwirkungen der Impfung, andererseits auch darüber, dass die Impfung vielleicht nicht sicher ist. Beides ist unbegründet, denn das ist eine sehr sichere Impfung und Nebenwirkungen sind sehr selten. Andere Gründe sind struktureller Natur. Anders als in anderen Ländern, darunter auch Low-Income-Länder, gibt es in Deutschland zum Beispiel keine schulbasierten HPV-Impfungen. Und in allen Ländern, in denen die durchgeführt werden, sind die Impfraten recht hoch. In Deutschland liegt die Impfrate momentan immer noch unter 50% mit auch großen regionalen Unterschieden.
Okay, also Europa ist ja jetzt halt nicht Teil der am meisten betroffensten Länder. Bedeutet das jetzt, dass das Ergebnis der Studie für Deutschland weniger relevant ist?
Es ist auf einem Bevölkerungslevel sozusagen wahrscheinlich weniger relevant, weil es einfach weniger HIV-infizierte Frauen gibt. Jedoch ist es natürlich trotzdem relevant für HIV-infizierte Frauen auch in Deutschland. Da trifft ja dann das Gleiche zu. Was wir in unserer Studie aber nicht rausarbeiten konnten, ist, wie auch die Therapie, die antiretrovirale Therapie für HIV, wie die dieses Risiko genau beeinflusst. Und wir vermuten auch, dass es auch zwischen Altersgruppen nochmal Unterschiede gibt. Und das ist etwas, woran wir gerade arbeiten. Aber im Allgemeinen ist das für HIV-infizierte Frauen in Deutschland genauso relevant wie in anderen Ländern, aber auf einer Bevölkerungsebene vielleicht in Deutschland weniger relevant.
Okay. HIV, da gibt es ja inzwischen schon wirklich sehr viele gute Behandlungsmöglichkeiten. Medikamentös kann man das ja sehr gut einstellen. Wie wirkt sich denn jetzt die Behandlung von Gebärmutterhalskrebs und HIV, also wenn man das von beidem betroffen ist, die Behandlungsmöglichkeiten aus? Was ändert sich da? Ist es dann schwieriger?
Da ist die Weltgesundheitsorganisation momentan dabei, mit ihrer Guideline Development Group neue Richtlinien zu erstellen. Und da werden jetzt ganz speziell auch HIV-infizierte Frauen mit berücksichtigt. Inwieweit sich die Therapie unterscheidet, kann ich gar nicht sagen, denn wir sind in der Guideline Development Group nicht beteiligt. Aber im Allgemeinen wird natürlich da auch Rücksicht genommen auf mögliche Interaktionen von Medikamenten und auf den allgemeinen Gesundheitszustand der Patientin.
Und was gibt's denn jetzt bei Gebärmutterhalskrebs speziell noch für Behandlungsmöglichkeiten in Deutschland?
Für Deutschland gibt es eine eigene Leitlinie, die S3-Leitlinie Diagnostik, Therapie und Nachsorge der Patienten mit Cervixkarzinom. Und dort ist genau aufgelistet, welche Therapien zu empfehlen sind. Die sind allerdings sehr abhängig vom Stadium des Tumors und sind sehr individuell. Deswegen kann man das jetzt nicht allgemein sagen.
Genau, und dann würde mich außerdem noch interessieren, was denn das Ergebnis der Studie jetzt für das Ziel, Gebärmutterhalskrebs auszurotten, bedeutet.
Ich glaube, es ist wirklich ein ganz wichtiger Ansatzpunkt für Prävention, vor allem in Subsahara-Afrika. Also wenn man weiß, dass im südlichen Afrika jeder zweite Zervixkarzinomfall durch HIV verursacht ist, dann zeigt das auch, dass man hier Strukturen, die man eben aus HIV-Services hat, dass man die nutzen sollte. Gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass HIV-Prävention extrem wichtig ist. Denn wenn man eine HIV-Infektion auch vorsorgt, also dass die nicht zustande kommt, verhindert man theoretisch gesehen natürlich dann auch Zervixkarzinom-Fälle. Und ich glaube, das ist eine wichtige Take-Home-Message dieser Studie. Einerseits kann man HIV-Services nutzen, um auch für Zervixkarzinom vorzusorgen. Und andererseits ist es auch nochmal eine Betonung, wie wichtig auch HIV-Prävention ist.
Ja, HIV-Prävention wird ja auf jeden Fall jetzt in Afrika, glaube ich, schon versucht durchzuführen, aber das ist ja auch nicht so einfach. Finden Sie, in Deutschland reicht das im Moment schon aus oder man müsste dann noch mehr machen?
Ich glaube, man muss global in Deutschland wie auch in Afrika noch mehr in Prävention investieren. Es gibt verschiedene Methoden, die eben noch nicht so den Effekt haben, den man sich gewünscht hat. UNAIDS hat für 2020 ein Ziel gesetzt, dass weniger als 500.000 neue HIV-Infektionen weltweit geben soll. Das Ziel hat man leider deutlich verpasst. Allerdings hatte man Mitte der 90er weltweit über 2 Millionen Neuinfektionen an HIV und jetzt liegt man noch bei ein bisschen über 1 Million. Also es hat sich schon einiges getan. Trotzdem müsste man hier vermutlich noch mehr investieren. Große Fortschritte hat man gemacht bei der Therapie, die dann wiederum auch zu einer Prävention von neuen Infektionen führen kann. Denn wenn HIV-Infizierte in Therapie sind, sind sie nach einer gewissen Zeit, ist die Viruslast unter einer gewissen Nachweisgrenze. Und dann sagt man, dass die Person auch nicht mehr andere Menschen infizieren kann. Und das ist wichtig. Dafür ist, wie ich schon erwähnt habe, auch in Afrika ist man eigentlich sehr gut mit der Therapie. Das einzige Problem und das Hauptproblem ist tatsächlich, dass Menschen ihren Status nicht kennen. Also dass eine HIV-infizierte Person nicht weiß, dass sie mit HIV infiziert ist. Das ist das Hauptproblem. Deswegen ist HIV-Testung extrem wichtig auch noch.
Sehen Sie denn irgendwie Versäumnisse in der Prävention, wenn das Ziel jetzt halt so extrem verfehlt wurde?
Ja, das ist sicherlich von Land zu Land auch unterschiedlich, wo es Versäumnisse gab. Es wird sehr, sehr viel getan, dass die Situation verbessert. Und ich denke, man müsste das wirklich dann auch von Land zu Land auch sich genauer anschauen.
Okay. Na dann würde ich mich ganz herzlich bedanken.
Vielen Dank für die Einladung.
Neutron. Neues aus der Forschung.
Neutron ist eine M94.5-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.